Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass jeder, ja, mit dabei sein kann heute Morgen, auch alle, die von zu Hause zuschauen. Wir hatten letzten Sonntag die Jahreslosung. Kommt aus der Offenbarung dieses Jahr. Ich habe einen Text mitgebracht, der sich anlehnt oder vielleicht die Offenbarung lehnt sich an diesen Text an. Der geht folgendermaßen, er steht in Jesaja 43. Da steht: Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Das ist das, was wir letzte Woche gemacht haben oder einige gemacht haben oder innerlich gemacht haben, gekommen. Hier nach vorne gekommen und gesagt, ich lasse Dinge zurück. Ich achte nicht auf das Kaputte, ich achte nicht auf das Vergangene. Gott schafft neu und ich nehme mir neu etwas mit. Ich finde das so eine wunderschöne Zusage Gottes. Wenn du hineinschaust in dein Leben und vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, die fühlen sich an wie Wüste, die fühlen sich an wie Einöde. Und da gibt es Gott und der spricht hinein und sagt, da kommt Wasser und Leben hinein. Da kommt Gutes hinein. Da kommt Schönes hinein. Ich lege einen Weg in die Wüste. Ströme durch die Einöde. Nicht ein Rinnsal, ein Strom. Was eine Zusage, wie schön. Und darum bete ich, großer Gott. Heute Morgen kommen wir vor dich und ich bete, dass du ja neu machst. Jeden Tag ein Stückchen mehr, jeden Tag erneuern. Erneuere du uns, erneuere du unser Denken, erneuere du unser Sehen heute Morgen. Erneuere du unser Herz. Amen. Diese Woche hatte ich ein, ich muss hier ein bisschen rüber, das ist mir alles zu eng in der Geschichte. Diese Woche war der erste Schultag und es war mittwochs und ich habe den Eli fertig gemacht für die Schule, unseren Großen. Und nach 2,5 Wochen Ferien kommt dieser Moment, wo er diesen Schulpack wieder vom Boden aufhebt und auf seinen Rücken setzt. Und er sagt den Satz, den ich so treffend fand: Boah, ist das schwer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, du kommst so aus den Ferien raus, du kommst aus dem Sonntag raus, du kommst aus einer guten Gebetszeit raus und du kommst zurück in dein Leben, du lastest dir deine Arbeitskleidung im Prinzip auf und denkst dir, boah, ganz schön schwer. Du startest super gut aus dem Gottesdienst am Montag, die erste E-Mail in der Arbeit und du merkst, ach, ganz schön schwer. Irgendwie weg. Und dann lesen wir, alles ist neu und ich bin eine neue Kreatur und eine neue Schöpfung letzte Woche. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Das fühlt sich irgendwie nicht nach Schwere an. Da ist irgendwie mehr Leichtigkeit. Aber irgendwie fühle ich es nicht. Irgendwie schwer. Jetzt ist doch die Frage, bin ich falsch? Ist meine Empfindung falsch? Bin ich vielleicht gar nicht richtig mit Jesus unterwegs? Bin ich da falsch abgebogen? Ist die Bibel falsch? Ich empfinde das gar nicht so. Oder die größte Lösung eigentlich in der Bibel ist, gibt es da eine Spannung? Fühlt sich's manchmal vielleicht noch nicht in jedem Lebensbereich nach neuer Kreatur an? Nach vollkommener Erlösung? Gibt es da diese Schwere des Lebens? Und die Frage ist, wie gehe ich um? Kann ich gleichzeitig neue Kreatur sein und mit der Schwere des Lebens umgehen? Härte erdulden? Wachsen? Ich glaube ja, ich glaube auch die Bibel hat eine sehr gute Antwort darauf, dass es eben nicht so ist, dass es, du gibst dein Leben Jesus und schwuppdiwupp ist es vorbei. mit aller Schwere, mit aller Last. Es gibt theologische Richtungen, die sagen das. Ich glaube nicht. Ich sehe eine verfolgte Kirche, die nicht so funktioniert. Ich sehe so viele auf dieser Welt, wo Leute wirklich mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind, wo eine Schwere ist, wo eine Härte ist, aber die trotzdem neue Kreatur sind, die trotzdem in Jesus sind und merken, ah, da ist was anders. Mein Ziel heute Morgen ist, oder auch in der nächsten Predigt, ist, mit euch gemeinsam auf die Suche zu gehen, was es bedeutet, diese Erneuerung zu leben, diesem Vers, dieser neuen Kreatur hinterherzugehen, was für ein geistliches Leben brauchen wir, was hilft uns dabei, in unserem Alltag diese Spannung auszuhalten von der Schwere und dieser wunderschönen neuen Kreatur, dieser Vollendung, dieser Erneuerung, die Gott uns verspricht. Wie halten wir diese Spannung aus? Achtet mal auf Folgendes beim Text, den wir gleich lesen, der steht in Epheser. Achtet mal auf das Aktive und das Passive. Wo, sagt Paulus zu den Ephesern, macht was? Und wo sagt er einfach, das wird an euch getan? Wir lesen in Epheser 4, Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, alte Kreatur, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern der alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, aktiv, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wenn ihr Epheser 4 lest, dann gibt es Teile, wo steht, es wird an euch gelehrt, ihr nehmt was auf, euer Denken, euer Sein wird erneuert und es gibt aktive Teile, wo Paulus davon spricht, jetzt ist es Zeit, was abzulegen, Verhaltensmuster abzulegen, Begierden abzulegen und andere Dinge anzuziehen. Wie geht es? Ein Mann, der dieses erneuerte Denken richtig, ich sag, beinahe geatmet hat, der dieses Gottesbild nach Gottesbild leben wirklich tief drin hatte, der erneuert war, der ein Mensch war, der nach Gottes Herzen lebt, war David. Und dieser hat Schuld und der hat Fehler und der hat in dieser Spannung gelebt. Aber er war auch fast die Personifikation von Gott, mach neu in mir. Erneuere mich jeden Tag neu. Wer die Psalmen liest, der merkt immer wieder, sagt Gott, sagt David im Psalm 51, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Erneuere mich. Bin ich aus?
Ja, jetzt geht's wieder.
Sehr gut. David, er ist einer, der das tief atmet, tief betet, mach mich neu, verändere mich. Und wir schauen uns heute David in einer Extremsituation an, weil ich glaube, in einer Extremsituation, was da hält, das hält auch in nicht so extremen Situationen. Und schauen uns an, wie das funktioniert und übertragen das auf unser Leben. Und wir sind im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, in 1. Samuel 30. Und wir hatten David schon im Advent, sind ihm ein bisschen gefolgt, wie er Saul hinterher ist. Und es gibt da eine Stelle, also David wird von Samuel zum König gesalbt, er besiegt Goliath, der Aufstieg beginnt, er wird so am Hof, ein Zögling quasi, er wird am Hof hervorgebracht. Saul verkracht sich mit David, David tut da nicht so viel dazu. David ist Flüchtling, er lebt in der Wüste, in den Höhlen, ständig auf der Flucht, er verschont Saul. Und dann geht, das vergesse ich immer wieder, dann geht David zu den Philistern. Und er wohnt bei den Philistern. Wo er Goliath noch umgebracht hat, da, die bieten ihm Schutz und Zuflucht. Und er wird Teil der Leibwache von einem der Philister. Und er kriegt eine Stadt von den Philistern. Und da ist er. Und er sagt ihnen immer, ja, ich gehe rauben und kämpfen. Und dann lügt er sie an und sagt, ich war bei Israel, aber er war gar nicht bei Israel, sondern war bei den anderen. Und dann sagen die Philister, wir kämpfen jetzt gegen Israel. Wir ziehen auf. Jetzt steht David in dieser Situation. Auf der einen Seite ist er der gesalbte König von Israel, sein Volk. Aber es verfolgt ihn. Der König verfolgt ihn. Er soll jetzt gegen seine eigenen Leute ziehen. Und er ist in dieser Situation, wo er nicht weiß, was jetzt eigentlich tun. Und er geht zu den Philistern und Gott führt es so, dass er nicht gegen gegen sein eigenes Volk Krieg führen muss. Die schicken ihn wieder nach Hause. Die sagen, David, komm, bleib. Und während er mit den Philistern dieses verhandelt, passiert Folgendes. In der Stadt, die er bekommen hat, in Ziklag, er kommt zurück nach 3 Tagen Marsch. Wir sehen das hier. Hier nach 3 Tagen Marsch. Er war hier oben in Gad, läuft zurück in seine Stadt. Und ich lese euch den Text vor, ihr dürft mitlesen. Und es geschah, als David und seine Männer am 3. Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Die kommen zurück von ihren Verhandlungen, muss ich mit dem Krieg, sie kommen zurück und alles war kaputt. Die ganze Stadt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, getrieben und vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen und weggeführt. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinte, bis sie nicht mehr weinten konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen und weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreeliterin und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und was passiert? Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Er war der Anführer. Er hat seine Stadt zurückgelassen, ohne Wachen, ohne Leute, die dabei sind. Er ist mit seinem Heer hochgezogen. Und alle Leute, die zurück waren und seine ganzen Männer, sie wollten ihn steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte dem Priester Abathja, dem Sohn des Amimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abathja brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn. Und das ist ein wahnsinnig toller Text. Vielleicht denkst du jetzt, oh ja, schöne Geschichte, was da passiert. Vielleicht nicht so schöne Geschichte, weil es wird ja einiges hier falsch gemacht. Einiges Schreckliches passiert. Eine ganze Stadt wird vertrieben. Aber in dieser Geschichte, vor allem in den Versen 6 bis 9, sehen wir ganz viel, wie David umgeht mit dieser Spannung. Ich möchte euch das zeigen. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es ist so schön, weil dieser Satz, dieser kleine Satz, aber David stärkte sich im Herrn, ist so reich. Und David sagte zu dem Priester, bring mir das Ephod. Und dann befragt er den Herrn und er sprach zu ihm. Das ist eine 1:1 Anleitung, die wir nehmen können, wie wir geistlich leben können, wie wir geistlich in 5 Schritten mit Gott diese Spannungen aushalten. Wenn es uns richtig dreckig geht, wenn alles um uns herum zusammenbricht, wenn wir in der Wüste sind, wie wir Erneuerung leben. 5 Schritte. Sich stärken, Schritt 1, in Beziehung, in die Identität, dann Kontemplation und Ausrichtung, also ich richte mich auf Gott aus, er stärkte sich, er richtet sich auf Gott aus, dann fragt er, dann hört er, dann unterscheidet er, er hört ja was, also muss er sagen, ist es von Gott, ist es nicht von Gott, und dann tut er es. Und wir wollen uns das heute anschauen, und das nächste Mal anschauen. Wir machen nicht alles heute, aber wir wollen uns heute anschauen, was bedeutet es, sich zu stärken in Gott? Was bedeutet es, zu stärken in seinem Gott? Und dann zu sagen, okay, wie richte ich mich aus? Und das nächste Mal wollen wir dann drüber sprechen, was bedeutet es eigentlich zu hören? Hörendes Gebet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Leute, die sagen, oh, ich habe Gott gehört, ich soll meine Frau verlassen. Gibt's? Wie prüfen wir das, was wir hören? Das wollen wir das nächste Mal machen. Also, wir wollen sprechen heute über Identität und Beziehung, über das Stärken in Gott. Dann wollen wir sprechen über das Ausrichten nach Gott und dann das nächste Mal über das Hören, das Fragen und vor allem das Unterscheiden, Geister unterscheiden. David stärkte sich. David stärkte sich im Herrn. Was bedeutet das? Die Stärke liegt nicht in uns, sondern in der Verbindung zu Gott. Nochmal, die Stärke liegt nicht in uns, sondern in der Verbindung zu Gott. Und was tut David? Er ändert seinen Blick weg vom Warum ich? Hin zum Wer ist Gott? Er stoppt die Panik, er wendet sich Gott zu. Alle wollen ihn steinigen, aber er stärkt sich, er lehnt sich an Gott an. Psalm 56 schreibt er über diese Stelle, über diese Zeit: Meine Feinde stellen mir den ganzen Tag nach, ja, viele bekämpfen mich von oben herab. An dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich, auf Gott. Sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten, was sollte Fleisch mir tun? Das, was David tut, er lehnt sich an. Wer ist Gott und wer bin ich in ihm? David, er erinnert sich, Gott hat mich gesalbt, Gott hat mich bewahrt bei Goliath und Saul und in der Wüste. Gott hat mir zugesagt, dass ich König werde. Und der schöne Satz, der schönste Teil ist, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da ist eine persönliche Beziehung. David hat eine persönliche Beziehung. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott hören und sagen oder ob wir ihn kennen, ob wir mit ihm unterwegs sind. Er stärkt sich, indem er seine Identität nicht aus der Situation nimmt, sondern Gottes Beziehung nimmt. Er ist mein Gott auch jetzt. Er ist Gott, er ist allmächtig, er ist groß und er ist mein Gott auch jetzt. Es ist eine Unterscheidung in Krisensituationen. Ob es der Gott ist, an den meine Eltern glauben, ob es der Gott ist meiner Gemeinde oder ob es mein persönlicher Gott ist. Und so oft lesen wir in den Psalmen, dass David schreibt oder erzählt, ich vertraue auf den Gott, ich vertraue auf Gott, er ist meine Burg, er ist mein Fels, und dann erzählt er, was Gott alles getan hat in seinem Leben. Im Psalm 18, der erzählt von dieser Zeit, so, wo es David echt schlecht geht und wo dann Saul auch noch kommt, und in den nächsten Kapiteln wird David dann zum König, und im Psalm 18 erzählt er über diese Zeit und dann schreibt er, er führte mich aus der Not. Er erzählt, das ist mein Gott, er ist meine Burg. Und woher weiß ich das? Weil er das und das und das getan hat. Es gibt einen Unterschied, ob wir Sachen über Gott wissen, ob wir Fakten wissen, ob wir Eigenschaften über Gott wissen oder ob wir Gott kennen. Gott kennen, persönliche Beziehung haben. Es gibt einen Unterschied, ob ich meine Frau kenne oder Sachen über sie weiß. Wie groß sie ist, was ihre Passnummer ist, wie ihr Name ist, ihr Nachnamen, ihre Sozialversicherung, wie viel sie wiegt, was auch immer, was ihr Job ist, wie viel sie verdient. Für Beziehung muss ich sie kennen. Dann weiß ich, ob ich mich zu ihr flüchten kann, wenn es mir schlecht geht. Dann weiß ich, ob ich zu ihr kommen kann, wenn ich ein Thema habe. Und je besser ich sie kenne, umso besser weiß ich, ah, das spare ich, das sage ich so, das sage ich so.
Ist es der Gott meiner Eltern oder der Gott, der in meinem Leben etwas getan hat? Ich habe es vor einigen Jahren mal erzählt. Schreibt euch eure eigenen Psalmen. Gott, du bist meine Burg, du bist meine Festung, weil ich habe dich erlebt in meinem Leben hier, 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 hier und hier. Wo bist du in meinem Leben? Darauf kann ich mich anstellen. Und wir dürfen auch wie David kommen und unsere Angst benennen. Wie sagt David in Psalm 42, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Unsere Seele predigt uns selbst die Gotteswahrheit. Unsere Seele predigt sich selbst Gottes Wahrheit. Wir können unserer Seele sagen, ey, schau auf Gott. David tut es die ganze Zeit. Das ist dieses Mindset dahinter, diese Einstellung, die David hat in den Psalmen, in seinem ganzen Wirken, immer wieder zu sagen, ey, fokussier dich, erneuer dich. Ich bin jetzt in einer schlechten Situation. Geist, erneuere dich und schau auf Gott. Richte dich aus. Und David sucht Gottes Gegenwart. Er geht zum Priester und sagt, bring mir doch das Ephod her. Und Abathja brachte das Ephod zu David. Was ist das Ephod? Wir schauen uns das beim Hören ganz genau an. Das ist das priesterliche Gewand. David, er richtet sich aus. Jetzt aktiv, ich lehne mich an Gott, aktiv. Ich sage ihm, Gott, wer du bist, für mich bist. Gott, ich sage dir, wie Angst ich habe. Gott, ich stärke mich in dir. Und jetzt sagt er, okay, ich richte mich aus. Ich ziehe mein priesterliches Gewand an. Ich gehe in eine empfangende Haltung, in die Erhaltung, wo ich Opfer, wo ich mich ausrichte auf dich und ich frage. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein, in Erneuerung zu leben, heißt, ich will nicht nur in der Situation, dass es besser wird, ich will mich auch ausrichten auf das, was Gott will in dieser Situation. Es ist nicht ein pures Aushalten. Gott lässt uns nicht im Aushalten. Ich glaube, Gott spricht so oft Sinn und Zweck zu. Manchmal nicht sofort, manchmal länger. Aber ich glaube, dass Gott hineinsprechen möchte in Situationen. Ich glaube, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Ein Gott, der mit in den Krisen ist. Der dich nicht allein lässt, der nicht sagt, ja, schau, wie du deine Frau zurückkriegst. Hast sie auch allein unbeschützt zurückgelassen. David hatte einen Lebensstil der Kontemplation, der Ausrichtung auf Gott. Wenn man Psalm 1 liest, der nicht von da, also David nicht zugeschrieben wird, aber immer wieder in den Psalmen, er sinnt über dein Gesetz nach Tag und Nacht, über die Worte des Herrn, denk ich nach Tag und Nacht. Das ist dieses Ausrichten, dieses Kauen, das Langsame, nicht das schnell runterhauen. Das, was wir dieses Jahr in der Bibel machen, ein Jahr, ich weiß nicht, wie zäh das für euch ist, eine Woche über Siehe nachzudenken. Ich weiß nicht, wer es durchzieht eine ganze Woche. Aber dieses, ich sinne nach über das Wort Gottes, dieses Ausrichten, dieses Neu, ich ziehe mich an, ich komme in eine empfangende Haltung. Ich betrachte Gott. Und dieses Betrachten, diese Erkenntnis, diese Kontemplation, dieses Ausrichten, es funktioniert nur mit persönlicher Beziehung. Ich kann meine Frau nur mit persönlicher Beziehung anschauen und sie kennenlernen. Wenn ich aus der Distanz Ellen kennenlernen, macht keinen Sinn. Wenn ich sie nicht voller Liebe anschaue und sie kennenlernen will, in dem Jesus kontemplieren, in dem Gott betrachten, kann ich ihn besser kennenlernen. Und es ist keine weitere Technik, die du einfach lernst. Keine weitere Atemtechnik, Yoga-Technik, jetzt machst du das und dann kontemplierst du und dann hast du Gott, mega toll. Nein, es lebt aus dem Persönlichen. Es lebt aus der Beziehung. Es braucht Zeit, es braucht Freiheit, mich von Abhängigkeiten loszusagen. Und es braucht Einfachheit. Ein Lebensstil der Kontemplation, ein Lebensstil der Ausrichtung braucht drei Sachen. Er braucht Treue, täglich auf Gott ausrichten. Es braucht eine zweite Sache, er braucht Freiheit von den anderen Dingen. Wenn du ruhig wirst vor Gott, wenn du dich ausrichtest auf ihn, wirst du ganz schnell merken, oh, da kommt ein Gedanke und da kommt ein Gedanke und da kommt was und da passiert was. Er braucht Freiheit von den Abhängigkeiten. Zu sagen, Gott, mach mich frei, dass ich fokussieren kann auf dich. Nicht, dass das keinen Wert hat, nicht, dass das keine Ordnung hat, nicht, dass das keinen Sinn hat in deinem Leben, was dich ablenkt. Aber ist es dein Gott? Ist es das Höchste oder nicht? Und der dritte Punkt ist die Einfachheit. Kindlich, wie die Kinder kommen. Wie Maria, die sich kindlich vor Jesus setzt. Martha war die Erwachsene, die sich um alles gekümmert hat, die verantwortungsbewusst war, die gedient hat, die gemacht hat. Maria war die, die einfach saß und gestaunt hat und gehört hat und aufgenommen hat. Einfachheit. Drei Dinge, die uns helfen im Leben der Ausrichtung, im Lebensstil der Ausrichtung, im Lebensstil der Kontemplation ist Freiheit von den anderen Dingen, Blick auf Jesus, Einfachheit und Treue. In der Stille sitzen, nichts erzwingen, uns auch auf ihn ausrichten. So werden wir gefestigt in einer Beziehung und wir erkennen einen Gott, von dem wir sagen, du bist mein Gott, der du mit mir unterwegs bist und immer warst. Du weißt nicht, wo Gott in deinem Leben gewirkt hat? Setz dich hin, richte dich aus, lass es dir zeigen. Du bist mein Gott, zu dem ich kommen darf. Ich stärke mich in dir. Ich lehne mich an in dem, was du zu mir hast. Mein Gott, nach dem ich mich richten darf, nach dem ich mich ausrichten darf. In diesen Versen ist so viel drin. Die sind so reich. Wir werden noch sehr tief einsteigen in diese Verse und in das, was es bedeutet. Aber ich möchte beten mit uns zum Abschluss und euch geben mit einem, ja, segnen mit dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, mit Jesaja 43. Weil vielleicht merkst du, boah, mein Gebetsleben, meine Stärkung in den Notsituationen, meine Stärkung in den Herausforderungen, sie sieht nicht so aus. Ich kann mich sehr schwer stärken an Gott. Ich kann mich sehr schwer ausrichten. Dann darfst du diese Verse in Jesaja 43 jetzt nehmen, wo steht, denkt nicht an das Frühere, auf das Vergangene achtet nicht. Es ist egal, wie dein Gebetsleben bisher war. Ich freue mich, wenn es super war, aber es ist egal. Schau nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und großer Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der erneuert. Dass du Wert in uns gelegt hast und dass du erneuerst und hervorbringst. Dass du wiederbelebst. Und ich bete, dass wir uns ganz neu durch dich stärken dürfen, an dir stärken dürfen. Dass wir ganz neu merken dürfen, wie du unser persönlicher Gott bist. Ein Gott, der nicht nur unser Gott, unserer Großeltern, Gott unserer Gemeinde, Gott unserer Gesellschaft oder was auch immer ist, sondern wirklich mein Gott. Vater, und ich bete, dass wir persönlich erleben dürfen, wie du bist. Dass wir dich persönlich kennenlernen dürfen. Dass wir uns ausrichten dürfen an dir in Stille, im Gebet, in Treue, Einfachheit und Freiheit von allen Ablenkungen, dass du an erster Stelle stehst. Ich danke dir, Vater, dass du gut bist und dass du neu machst. Hilf uns abzulegen und anzuziehen. Amen.